Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Dialog China-Deutschland, Deutschland-China. Heute freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch, auf meinen Gast. Es ist Matthias Müller. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von MM China Link. Ich begrüße dich ganz herzlich in der Sendung.
Ja, danke Stefan.
Ja, das ist eine Firma, die du 2021 gegründet hast, nachdem du aus China wieder in deine Geburtsstadt Berlin zurückgekommen bist. Aber deine Anfänge, mit China etwas zu tun zu haben, gehen ja doch weit, weit zurück. Soweit ich weiß, hast du eigentlich in Ludwigshafen studiert, bist ein Diplom-Volkswirt, bist dann aber nochmal an Universitäten sowohl in Taiwan als auch nach Hangzhou gegangen. Wie kam das denn zustande?
Also es war eigentlich andersrum. Ich habe nach dem Abi in Berlin, wollte ich eigentlich Publizistik studieren. Da war allerdings ein ziemlich hoher NC drauf. Dann habe ich eher aus Verlegenheit geguckt, wo jetzt erstmal einschreiben. Das war ja 89 gewesen und bin dann über Sinologie gestolpert und habe, ich weiß es heute einfach nicht mehr warum, gesagt, komm, schreib dich erstmal ein und dann machst du bei Sinologie das erste Jahr fast ausschließlich Sprache. Also du machst schließt mit dem Sprachprobedeutigum ab nach einem Jahr. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Die Sprache erstmal, habe ich gesagt, das will ich weiter lernen. Taiwan westlich orientiert, habe ich gesagt, gut, da wird auch Mandarin gesprochen. Habe mich dann da an der Uni beworben in Tainan, das ist im Süden von Taiwan. Und ja, bin dann eigentlich so wirklich aus dem Nichts heraus für ein Jahr nach Taiwan gegangen. Habe Chinesisch gelernt und das hat dann halt noch mehr Spaß gemacht. Und da habe ich dann zufällig einen Deutschen getroffen, der mir von diesem damals noch Modellstudiengang in Ludwigshafen erzählt hat. Also so eine Kombi aus BWL und Chinesisch. Also nicht nur Sprache, auch Politik, Landeskunde und so weiter. Nach dem Vordiplom ist da auch noch mal ein halbes Jahr Ausland eingeplant gewesen. Das habe ich dann an der Hangzhou University, die es jetzt nicht mehr gibt. Die hat gemerged mit der Zhejiang University. Also jetzt ist es alles Zhejiang University. Da ein halbes oder ein bisschen länger studiert, auch nochmal Sprache und bin dann ja zurück nach Deutschland, Studium fertig gemacht und dann im Grunde direkt nach dem Studium nach China. So ging das dann alles los.
Es zog dich laut deiner Biografie dann zu einem Tourismuskonzern.
Ja.
Wie waren deine ersten beruflichen Anfänge?
Ganz am Anfang direkt beim Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Peking. Der Vorläufer von der AHK, aber die ganze Kammer war noch nicht gegründet in China. Also dann, demnach sind das alles Delegiertenbüros vom DHK, hier vom Stammhaus in Deutschland. Und da habe ich ja im Grunde 6 Jahre gearbeitet, habe die Marketing, Training, Internetabteilung da geleitet und aufgebaut. Danach, dann nach 6 Jahren, bin ich zu TUI gewechselt, habe für TUI den Markteintritt in China mitbegleitet. Da zuständig gewesen für die Marketing- und PR-Abteilung. Nach 2 Jahren bei TUI hat mich mein damaliger Chef, der gerade das German Center Shanghai aufgebaut hat, der Christian Sommer, der hat mich praktisch nach Shanghai gelotst, um das neue German Center in Shanghai aufzubauen. Und dann bin ich ab 2006 dann, also Peking war von 98 bis 2006 und ab 2006 dann bis 2021 praktisch in Shanghai geblieben. Hab das German Center geleitet.
Für diejenigen, die das German Center in Shanghai nicht kennen, was ist das genau?
Die German Centers, das ist eine Gruppe ins Leben gerufen von der Landesbank Baden-Württemberg. Und das sind erst in erster Linie Bürogebäude, also das sind Hardware-Provider. Das Geschäftsmodell ist ganz normal Vermietung von Büroflächen oder Veranstaltungsflächen, von Retailflächen und so weiter. Aber es ist halt gedacht als eine Markteintrittsplattform für insbesondere deutsche KMUs. So, also die Idee ist gerade in neuen oder Wachstumsmärkten den deutschen KMUs eine Plattform zu bieten, wo sie einfach einsteigen können. Also ich sag mal mit Kleinstbüroflächen, ja, ab wo man mit 1-2 Leuten loslegen kann, dann die Möglichkeit zu wachsen und anders als bei einem Inkubator auch nicht nach einer Zeit X wieder raus zu müssen, sondern das können die Firmen selber entscheiden. Also viele haben das als ihr China-Stammhaus praktisch festgelegt. Andere mussten raus, weil Aufbauproduktion anstand. Also ich habe da sicherlich hunderte deutsche Unternehmen im chinesischen Markt begleitet in der Zeit. Und diese German Centers sind halt diese Plattform, die das alles vereinen. Und aktuell sind es jetzt 3 German Centers in China, also in Peking, Shanghai, Taizang. Dann gibt es noch einen weiteren Ableger, der nennt sich aber German Enterprise Center in Qingdao. Gehört aber auch zur German Center Welt. Und dann Mexico City und Singapur. Die im Fall German Center Shanghai steht die Landesbank, die Bayerische Landesbank dahinter als Investor. Also die haben damals, ja, also ursprünglich war das German Center ganz am Anfang auf dem Unigelände von der Tongji-Universität, die ja stark deutsch geprägt ist, von Deutschen mitgegründet wurde und auch einen deutschen Schwerpunkt hat für Sprache und so weiter. Da war das anfangs angesiedelt, aber das war viel zu klein. Und dann das neue German Center wurde praktisch ein Stück Land gekauft in Pudong, im Zhangjiang Hightech Park. Das ist der größte Industriepark Chinas eigentlich, wo viele gesagt haben, viel zu weit draußen. Naja, da hat die Bayerische Landesbank dann rund 70 Millionen US-Dollar in die Hand genommen und das ganze Ding auf die grüne Wiese gebaut. Und in Shanghai ist auch das größte German Center weltweit, sprechen wir also von rund 30.000 Quadratmeter Bürofläche, von einem eigenen Apartmentgebäude mit rund 60 Full-Service-Apartments, über 1.000 Quadratmeter Event-Veranstaltungsfläche, dann Retail-Fläche, das ganze Erdgeschoss, also wirklich kompakt, Sport, Tennisplätze, Schwimmbad, Gym, also wirklich alles drin, um, ja, sag ich mal, eine möglichst gute Home-Basis für die deutschen Unternehmen zu bieten.
Zu klein geworden, weil es zu großen Andrang gab? Oder wie, ja, wie wann war sozusagen die Blütezeit oder die Boomphase?
Also das war Ende 2005, Anfang 2006, wo der Umzug dann stattfand. Und das war genau, also diese Boomjahre in China halt auch oder Boomjahrzehnte, wo die deutschen Unternehmen nach China geströmt sind. Und das war im Grunde einfach, um der Nachfrage da standhalten zu können, die Vergrößerung, die auch wirklich sinnvoll war.
Nachfrage nach deutschen Produkten in erster Linie.
Ja, also viele deutsche Unternehmen sind zu dem Zeitpunkt oder hatten schon Handelsbeziehungen mit China. Das heißt, aus Deutschland exportiert nach China. Haben aber auch verstanden, ab einem gewissen Punkt reicht es nicht mehr, kannst du aus der Ferne nicht mehr bewegen. Du musst mehr Präsenz auf dem chinesischen Markt zeigen. Das heißt, mit einem, also kannst du es nicht mehr über einen Agent abbilden, alles vor Ort mit einem Büro präsent sein. Damals haben noch viele mit Repräsentanzen angefangen, was heute auch keiner mehr macht. Heute sind es alles hundertprozentige Töchter. Und im Grunde wirklich, um ein Commitment an den Markt zu geben. Also das ist natürlich auch aus chinesischer Sicht ein absoluter Wettbewerbsvorteil, wenn ich den ganzen Zahlungsverkehr in Renminbi abwickeln kann für meine chinesischen Kunden, Suppliers, alles. Also vor Ort zu sein, ist schon nochmal eine ganz andere Übung.
Sind vor allen Dingen die deutschen Unternehmen zum German Center gekommen, die es alleine nicht schaffen oder nicht wissen, wo anfangen? Oder haben die zu viele Fehler gemacht? Was sind überhaupt die häufigsten Fehler, die deutsche Unternehmen machen beim Markteintritt nach China?
Also ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, ja, also wenn wir heute vom Markteintritt reden, das ist alles, also Deutschland ist so breit aufgestellt in China. Man hat so viele Anlaufstellen als kleines deutsches Unternehmen. Also das ist wirklich so viel Dienstleister relativ easy mittlerweile. Aber zu dem Zeitpunkt war es doch noch ein bisschen wilder. Man hatte, jetzt kommt der deutsche Entsandte aus dem deutschen Stammhaus nach China zum ersten Mal, soll das Geschäft leiten, hat keine Ahnung von China, spricht die Sprache nicht und ist in einem Umfeld, wo er starten kann, wo er erstmal keine Kopfschmerzen hat, jetzt wie das Büro anmieten, wie läuft es mit Internet und Behördengänge. Ja, das, da hat er praktisch ja das deutsche Managementteam vor Ort gehabt, wo er die ganze Zeit sich Hilfe und Ratschläge holen konnte. Und zu der Zeit, ja, also ich sag mal so, der große Markt China war natürlich immer verlockend, aber die Realität ist natürlich auch zu der Zeit rechtliches Umfeld noch, viel Graubereiche, also beim Personal, Auswahl von chinesischem Personal, da gab es dann schon chinesisches Arbeitsrecht, da gab es schon viele Probleme oder auch mit chinesischen Geschäftspartnern, weil man sich nicht verstanden hat. Ja, aber alles in allem würde ich sagen, waren schon die 8 von 10 deutschen Unternehmen, vielleicht sogar 9 von 10 zu diesem Zeitpunkt wirklich erfolgreich. Also ich habe mehr Success Stories von Deutschen gesehen als andersrum. Ja.
Du hast dann das neue deutsche Zentrum oder German Center in Taizang in der Jiangsu-Provinz mitgegründet. Viele Leute werden jetzt nicht wissen, was Taizang ist, aber es ist schon ein besonderer Ort für deutsche Unternehmen. Erklär doch mal.
Vorab noch, also bis zu diesem Zeitpunkt Taizang waren alle German Centers weltweit und es waren noch mehr. Es gab da noch ein German Center in Moskau, es gab eins in Jakarta, in Indonesien. Aber wo auch immer die German Centers waren, es waren immer Tier-1-Cities oder Hauptstädte. Ja, das war erstmal der erste Schritt von einer Tier-1-City wie Shanghai, eine Erweiterung in eine Third- or Fourth-Tier-City eigentlich, ja, die Taizang ist.
Was sind da die Unterschiede, Tier 1?
Ja, da gibt es so verschiedene Kriterien, sage ich mal. Die gibt es aber, die gelten eigentlich eher so in China oder in den BRICS-Ländern, wo man dieses Tier 1, 2, 3-System gemacht hat. Also es geht zum einen nach Größe, es geht nach GDP, also kommen viele Faktoren zum Tragen. Aber im Grunde sind es halt die Städte der dritten oder vierten Reihe. Ja, der ganze Boom in China ging ja los an der Ostküste mit den ganzen Großstädten Peking, Shanghai, Guangzhou. Das waren so die Säulen am Anfang. Aber das hat sich dann später alles verschoben. Die ganze Entwicklung ging zum einen ins Landesinnere rein, Richtung Westen. Und halt die neuen Märkte waren halt nicht mehr die Tier-1-Cities, sondern halt die Städte der zweiten, dritten, vierten Reihe, wo große Mittelschicht, die in China herangewachsen ist. Ja, China, weißt du ja auch, hat viele Menschen aus der Armut geholt und eine riesen Mittelschicht, die größte Mittelschicht der Welt, aufgebaut, für viel Wohlstand gesorgt und damit auch für viel Kaufkraft. Und das halt nicht nur in den Großstädten, sondern überall. Und Taizang aber ist halt nochmal besonders. Erstmal würde ich so betiteln, es ist wirklich der deutscheste Standort in ganz China mit Abstand. Ja, kennt man jetzt vielleicht in Deutschland nicht sofort, wobei jetzt, ich glaube vom Image her hat da auch sich schon vieles getan. Aber Taizang hat ganz früh, es liegt nah dran an Shanghai, also es ist ein fließender Übergang, also Stadtgrenze Shanghai und dann bist du sofort in Taizang. Also vom Zentrum in Shanghai 50 Kilometer bis Taizang. Aber seinerzeit, und ich glaube, das war 95 oder 92, sowas in dem Dreh, Anfang der 90er, haben deutsche Unternehmen in Shanghai nach Produktionsstandorten gesucht, nah dran an Shanghai, weil in Shanghai zu teuer. So, und dann sind Kern Liebers war das erste Unternehmen, das schwäbisches Unternehmen, was Taizang gefunden hat. Und die waren so happy damit und die Stadtregierung in Taizang, also auch clever und die Gunst der Stunde erkannt, so hier Deutsche, die Interesse haben. Und dann hat sich das, sage ich mal, so hochgeschaukelt. Die Deutschen haben das weitererzählt. Das war erstmal sehr schwäbisch alles. Also es ging von einem schwäbischen Unternehmen zum nächsten. Hier guter Standort, wir haben viel Support von der Lokalregierung. Und so ist das Ganze wirklich gewachsen bis heute. Und heute sprechen wir von fast 600 deutschen Unternehmen in China, in Taizang. Und das ist also mit Abstand die größte Dichte an produzierenden Unternehmen auf einem
600?
Fleck. Knapp 600.
Das ist ja etwa ein Zehntel aller deutschen Unternehmen, oder?
Ja, sind so 5.000 bis 6.000, ja, sowas in dem Dreh, genau. Und das hat uns also dazu bewegt, zu überlegen, ob so eine Plattform German Center nicht auch sinnvoll ist in diesem deutsch geprägten Standort Taizang. Wobei auch klar war, wir sind dann da nicht reingegangen, um die deutschen Unternehmen, die da sind, dann als Mieter zu gewinnen für das German Center. Die haben ja da alle ihre Fabriken mit Büro und allem drum und dran. Aber um eine Plattform, insbesondere Dienstleistungsplattform zu bieten, wo die deutschen Dienstleister, die ganzen deutschen Unternehmen dort unterstützen, die bis dato alle in Shanghai angesiedelt waren, wirklich eine Möglichkeit haben, jetzt in Taizang direkt unter einem deutschen Dach zu sitzen, ob es jetzt Wirtschaftsprüfer, Personaldienstleister, Anwälte und so weiter, Werbeagenturen. Also da haben sich viele Dienstleister aus Shanghai erstmal angesiedelt. Aber es war auch für chinesische Unternehmen, die den Kontakt mit deutschen Unternehmen suchen, ein idealer Anlaufpunkt, weil Shanghai ist halt nochmal in China sitzt auf einem viel höheren Thron als alle anderen, guckt auch von ganz oben auf die anderen Chinesen so herunter. Und der Zugang zu Shanghai ist für viele Unternehmen aus Jiangsu und Zhejiang nochmal ein bisschen eine andere Übung. Es fängt schon an beim, wenn du reinfahren willst mit einem Auto zu einem Geschäftstermin in Shanghai und du hast kein Shanghaier Kennzeichen, kannst du nur zu bestimmten Uhrzeiten reinfahren und auf bestimmten Straßen fahren. Also das gibt da schon Hürden. Und dieser Zugang war natürlich in Taizang ein ganz anderer. Also da hat auf einmal Austausch stattgefunden, chinesische Unternehmen, deutsche Unternehmen in Taizang vor den Toren Shanghais. Und das hat richtig gut gepasst. Also wir haben dann damals das Taizang German Center als hundertprozentige Tochter vom German Center Shanghai und so gesehen als Enkeltochter von der Bayerischen Landesbank da aufgesetzt, 5 Stockwerke gekauft in einem top neuen Bürogebäude. Naja, und das hat dann sehr gut funktioniert. Ich bin dann praktisch gependelt zwischen Shanghai und Taizang. In Shanghai war ich dann als stellvertretender Geschäftsführer für die Operation zuständig, aber das musste ich dann auch zurückfahren, weil Taizang viel Aufmerksamkeit verlangt hat. Das waren dann so 4 Arbeitstage in Taizang und einer in Shanghai, so immer hin und her.
Du bist dann aber doch nach Deutschland zurückgekommen im Sommer 2021 oder so ähnlich.
Genau, also Frühling.
Warum? Ja, warum?
Es war keine leichte Entscheidung. Also das, was alle natürlich erstmal vermuten wegen Corona, ja, das war es schon mal definitiv nicht, sondern ich hatte schon den Plan, dass ich nochmal irgendwie, also natürlich auch in die Heimat zurück will, nach fast 25 Jahren in China, halbes Leben in China am Stück, habe ich gesagt, ich will doch nochmal auch wieder den Weg zurückfinden und nicht als nur als Rentner, sondern nochmal was hiermit aufbauen. Und ich habe im Grunde dann wirklich ja 3 gute Positionen gekündigt, schweren Herzens, ja, 2 Geschäftsführerpositionen, eine Vorstandsposition. Also es war keine einfache Überlegung. Habe aber gesagt, gut, den Schritt gehe ich jetzt und habe dann meine eigene Firma hier gestartet, weil ich auf beiden Seiten gut vernetzt bin und habe gesagt, das will ich mir jetzt zugute machen. Und ja, so war es ein Sprung ins kalte Wasser. Aber jetzt heute, sage ich mal, also bereue ich da nichts, sondern es macht schon Spaß. Und wie gesagt, immer mit China zu tun.
Was war der Zweck der Gründung deines Unternehmens, MM China Link? Was
also passiert? MM China Link, man kann es vielleicht ja ein bisschen raussehen, MM sind meine Initialen. Und China Link, im Grunde der Link zu China, der Link zwischen Deutschland und China. Das ist also einfach meine Stärke, auf beiden Seiten in unterschiedlichen Geschäftsbereichen zu vermitteln. Aber angetreten bin ich sicherlich, um deutsche Unternehmen beim Markteintritt in China zu unterstützen. Das hat sich aber jetzt über die letzten 4 Jahre doch geändert. Also jetzt sind es fast mehr chinesische Unternehmen, die auf den deutschen Markt wollen. Also da bin ich viel unterwegs. Es sind jetzt auch viel M&A-Sachen dazugekommen. Also ich sag mal, deutsche Objekte, chinesische Investoren, Beteiligungen und ganz unterschiedliche Konstellationen. Ich habe 2 repräsentative Jobs unter dem Dach meiner Firma. Also ich bin für die Stadtregierung von Taizang weiterhin der Investment Promotion Ambassador. Also ich mache viel hier für die Stadt Taizang in Deutschland, um die zu promoten und zu fördern. Und ich bin für die CIPA, das ist die China International Investment Promotion Agency, die unter dem MOFCOM, also unter dem Handelsministerium in China angesiedelt ist. Für die bin ich der Berlin Representative und Norddeutschland. Also das ist im Grunde beide repräsentative Jobs geht es darum, China zu promoten als Wirtschaftsstandort. Einmal die Stadt Taizang selber und einmal eigentlich ganz China, was über die ZIPA so läuft.
Du warst neulich wieder in China. Ich glaube, dieses Jahr das 2. Mal mit Richtig. Deiner neuen Firma, MM China Link. Erklär mal deine neuen Eindrücke aus China und wie sich deine Firma dort überhaupt einfügt.
Ja, also ich habe ja kein Office in China. Ja, ich habe also alle Trips, die ich nach China gemacht habe, und ich glaube, gut, die ersten 2 Jahre, seit ich zurück war, da ging ja gar nichts mit Reisen, ja, war ja aufgrund Corona ging nichts, aber dann war ich jetzt seitdem, als das Reisen wieder losging, ja, ich glaube letztes Jahr war ich 3-mal in China, davor das ja auch 2-3-mal, ja, und jetzt dieses Jahr schon zum 2. Mal, ich bin gerade letzte Woche zurückgekommen, also es waren, und auch der Trip davor, also im letzten Monat, waren 2 schon ein bisschen besondere Trips für mich. weil es wirklich an Standorte ging, wo ich noch nie war. Und also ich war schon an wirklich vielen Plätzen in China, aber es ist halt ein großes Land. Es gibt immer auch noch genug Orte, wo man noch nicht war. Aber wie eingangs gesagt, das waren Städte also auch aus der zweiten, dritten Reihe. Also der Trip letzten Monat war nach Nanchang, das ist die immerhin eine Provinzhauptstadt. Wir reden dann auch immer gleich von 10, 20 Millionen Einwohnern. Hat keiner so auf dem Zettel. Wuhan, okay, das ist bekannter, auch Provinzhauptstadt, aber dann in Shenzhen. Also ich war mit einer Automobildelegation unterwegs, es ging alles um Automobil. Shenzhen, mitten in den Bergen, neben den Wudang-Bergen, ja, die Wiege vom chinesischen Kung Fu und Tai Chi, wo man keine Industrie, nichts vermutet. Ja, gibt aber natürlich eine Story dazu, warum da da waren, also Hongfang, das ist auch nur eine der vielen chinesischen Automarken, die da LKWs baut und so weiter. Aber das geht zurück auf die Zeit in den 50ern, wo China und die Sowjetunion kurz vorm Krieg standen und die Chinesen zu der Zeit alle wichtigen Industriezweige ins Landesinnere oder an geheimere Standorte verlegt haben. Ja, also ja, aus einer sicheren Entfernung aufgebaut praktisch. Insofern war das wirklich spannend, diese Standorte zu sehen und was sich da alles tut. Und letzte Woche war ich eine Woche kompakt in der Provinz Hebei unterwegs. Hebei ist halt auch, ist nicht eine der Top-Provinzen. Ich glaube, das ist jetzt vom GDP her Nummer 13 oder sowas in China. Ja, wo man dann denkt, okay. Und ich bin dann an Standorte gegangen, also Shijiazhuang, die Provinzhauptstadt waren wir, aber dann Langfang, mal gehört, aber nicht verstanden, was da so passiert. Handan, noch nie gehört. Und das war wirklich spannend zu sehen, muss ich sagen. Also weil man dann wirklich sieht, wie weit die Entwicklung in China vorangekommen ist. Bin ich nur in Shanghai, ist alles wie eine Zukunftsstadt, ja, aber dann denken manche vielleicht, ganz China ist so, ist es natürlich nicht. Aber wenn man dann trotzdem sieht, dass man in irgendwelchen Städten mit autonomen Taxis fährt, wo keiner die Stadt erstmal überhaupt kennt, Drohnenlieferungen, das ganze Programm, also die ganze Entwicklung geht rein bis in diese entfernten Ecken und alle wollen halt den Sprung weitermachen von der Entwicklung her und das wird ja auch von China bewusst gepusht. Es wird auch dieser Wettbewerb zugelassen, der Städte untereinander, also alle kämpfen um Investitionen und dafür wollen sie natürlich alle, bieten sie auch Sachen, also Infrastruktur, bauen neue Gebäude, also das für die Gesamtqualität ist es natürlich sehr, sehr gut und aber es ist einfach Wahnsinn zu sehen, was auch in diesen Standorten, die nicht so in den Nachrichten erwähnt werden, was da alles passiert. Also selbst die Zugfahrten oder Busfahrten, was auch immer zwischendurch, wo man wirklich dann nur durch ländliche Gegend fährt. Ja, ich kenne das halt noch von 95, 94. Ja, das ist kann man sich nicht vorstellen, ja, weil auch mittlerweile alles top vernetzt ist mit Schnellzügen. Man ist überall von A nach B ruckzuck mit einem Service. Da müsste sich Deutschland also so eine dicke Scheibe von abschneiden eigentlich. Das kann man schwer erklären, wenn man es nicht selber sieht.
Und der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Also die Entwicklung zum Beispiel des Hochgeschwindigkeitszuges, das liegt jetzt bei knapp 50.000 Streckenkilometern. Das soll noch mindestens 10 oder 20 weitergehen. Man hat da ja so mehrere West-Ost- und Nord-Süd-Achsen. Letztlich werden alle, sagen wir mal, größeren Städte mit Schnellzugbahnhöfen ausgestattet werden. Und diese Digitalisierung, das ist ja wahrscheinlich für die Chinesen so ein Vorzug, dass sie überall sagen, das will ich auch, oder?
Ja, na klar. Also generell gilt ja erstmal, frage ich mich natürlich auch oft, warum ist die Digitalisierung in Deutschland noch so weit hinten dran, wenn ich China als Vergleich nehme. Also die Chinesen sind natürlich da auch technisch oder technologisch einfach viel verspielter und neugieriger und nehmen so neue Entwicklung einfach viel einfacher an, wo in Deutschland dann gesagt wird, nee, das hat schon immer so funktioniert, das soll auch so weiter funktionieren. Also so diese Offenheit, aber am Ende des Tages auch dieser ganze Komfort, der damit einhergeht. Ich kann mit einer einzigen App, mit WeChat, alles machen, wirklich alles. Zahlungen machen, ich kann Flüge buchen, Zugtickets. Ja, also im Grunde vereinigt das alle Apps, die wir hier so nutzen, von Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, ist alles vereint eigentlich in einer App. Es gibt natürlich noch andere Apps jetzt in den Social Media, aber die super App ist WeChat. Also im Grunde, ich brauche nur noch ein Telefon, wenn ich unterwegs bin. Alles andere ist nicht mehr relevant. Eine Webseite ist in China, also hat kaum noch eine Bedeutung. Ja, es geht alles über die Social Media Accounts. Ich kann mir eine auch wie eine Webseite in WeChat aufbauen oder als Firmenwebseite oder in anderen Social Media. Aber so als Webseite, das...
In WeChat baut man sich so einen Channel auf, ne? Und man kann dann auch als Businessman seine Produkte dort präsentieren.
Genau, ne? Du kannst einen Firmenaccount betreiben oder ein privates Account auf WeChat. Und wenn du einen Firmenaccount hast, kannst du genau so eine Seite aufbauen, wie eine Webseite im Grunde. Aber es ist halt auf einer App läuft das ganze Ding. Also das ist im Grunde so, wie das jetzt stattfindet da in China.
Du schreibst auf deiner Webseite, du hast einen starken Glauben oder ein starkes Vertrauen in die chinesisch-deutschen Beziehungen, die Partnerschaft. Wo stehen die im Augenblick und was ist deine Prognose für die nächsten Jahre?
Ja, also ich sag mal so, also man kann ja mal vielleicht mal anfangen, das erste deutsche Unternehmen, weil das war jetzt gerade, als ich in Hebei war, kam das auf einer Konferenz da, irgendwie ist es kurz aufgepoppt, Siemens, die das erste Mal 1800, war das jetzt 57 oder 75, also 1870 irgendwas rum, Fuß gefasst haben. Das ist ja schon mal eine Ansage. Also dass Deutschland hat da schon wirklich lange Beziehungen mit China, noch vor den diplomatischen Beziehungen. Ja, auch Hamburg und Shanghai zum Beispiel, diese Partnerschaft, die beiden Hafenstädte haben viel längere Beziehungen als die diplomatischen Beziehungen. Also es gibt eine lange, lange Geschichte. Dann muss man auch sagen, die Deutschen genießen ein äußerst gutes Ansehen und Ruf in China. Das ist manchmal fast Wahnsinn, wenn man sieht, wie hier die Berichterstattung über China stattfindet. Also die Chinesen schätzen wirklich die ganzen deutschen Tugenden und Eigenschaften, jetzt Qualität, Zuverlässigkeit, das ist wirklich hoch angesehen. Und natürlich dieses Label Made in Germany, was jetzt kann man auch noch lange diskutieren, wie weit es noch so bleibt. Aber das ist also, sag ich mal, schon wirklich, also Deutschland hat wirklich einen Stein im Brett in China. Und wenn man jetzt mal den chinesischen Namen von Deutschland nimmt, Dirgor, ja, der heißt wörtlich übersetzt Land der Tugend, sagt auch schon ein bisschen was darüber aus, wie die Wahrnehmung von chinesischer Seite ist. Also selbst die Kolonialzeit, wo Deutschland ja Qingdao besetzt hatte, und normalerweise ein Volk nicht gut zu sprechen ist auf die Kolonialherren, die damals dann was auch immer veranstaltet haben. Aber selbst da hat Deutschland, ich sag mal, im Rahmen, wenn man das so sehen kann, wirklich Aufbauarbeit geleistet. Ja? Erste Kanalsystem da instand gesetzt. Also wenn man heute nach Qingdao geht, in die Altstadt, sieht aus wie Deutschland, halt nur mit Chinesen. Also selbst da, da wird kein großes Fass aufgemacht. Und ja, und diese Beziehungen sind wirklich starke Beziehungen. Klar, steht und fällt es immer mit den deutschen Regierungen, wobei ich sage, die letzte Regierung war eigentlich die erste, die wirklich fast ein Trümmerfeld leider hinterlassen hat. Außenwirtschaft hat nicht stattgefunden oder zumindest nicht pro China oder ich werde nicht mal sagen pro, aber objektiv, weil man muss schon sehen, das ist unser größter und wichtigster Handelspartner mit Abstand. Danach kommt erstmal nichts und dann kommt, ich weiß gar nicht, wer dann aus Europa kommt, aber also das sagt auch vieles aus, ja. Und es gibt kein anderes Land, wo Deutschland so aufgestellt ist wie in China. Wir haben eine Botschaft, wir haben 4 oder 5 Generalkonsulate, wir haben Bundesland- und Provinzpartnerschaften. Alle Provinzen hier, alle Bundesländer, oft dann mit den Ländervertretungen, zum Beispiel jetzt nehme ich mal Jiangsu, Provinzhauptstadt Nanjing, da sitzt die Vertretung von Baden-Württemberg und das zieht sich durch alle alle Provinzen durch, dann gibt es Städtepartnerschaften, dann gibt es die German Centers, dann gibt es die ganzen Stiftungen, die politischen Stiftungen, die GEZ und was weiß ich. Also Deutschland ist wirklich richtig breit und gut dort aufgestellt und das aus gutem Grund. Exportland wie China auch, Auslandsmärkte, unsere Exportmärkte, Zielmärkte wichtig und China ist halt mit einer der wichtigsten. Also von daher, die wirtschaftlichen Beziehungen sind auf Unternehmerebene sehr gut. Wäre schön, wenn das politisch noch besser abgedeckt wäre. Jetzt wollen wir gucken, wie das mit der neuen Regierung läuft. Aber auch umgekehrt, das Interesse von China an Deutschland ist enorm groß. Wie gesagt, jetzt kommen auch mehr chinesische Unternehmen hierher. Es sind, glaube ich, jetzt über 3000 schon in Deutschland. Aber es kommen viele Chinesen hierher, um technische Engineering-Berufe zu studieren, aber auch zum Beispiel für klassische Musik und solche Sachen ist Deutschland wirklich hoch im Kurs. Und aber ich merke es halt immer, wenn ich jetzt auf Geschäftsreise bin, jeder chinesische Empfang, wo ich hingehe, ist egal. Kleiner Rahmen, großer Rahmen, kleine Bühne, große Bühne. Man bekommt nach wie vor den roten Teppich ausgerollt und wird empfangen, dass es einem fast schon unangenehm ist, wenn man weiß, wie es andersrum hier in Deutschland läuft.
Das Thema klassische Musik, kann ich dazu auch eine Frage stellen?
Natürlich, weil ich fand zwar da kein
das meine ich nicht, aber weil du es angesprochen hast, also ich habe gehört, dass in China eine Konzerthalle nach dem anderen, wie die Pilze aus dem Boden wachsen, dass es dort ein großes Bewusstsein für die Rolle von humanistischer Bildung, klassischer Musik, auch der Wiedererweckung traditioneller Werte, auch chinesischer zivilisatorischer Werte gibt. Und also Deutschland könnte nicht nur eine Wirtschaftsmacht sein oder bleiben in China, sondern auch sowas wie eine Kulturmacht.
Das ist ja, ich komme ja aus der Wirtschaft, aber alles, was Wirtschaft supportet, und das sind genau diese anderen Faktoren, der kulturelle Austausch, ob das Sport ist, Musik, Jugendaustausch, all solche Sachen sind so wichtig. Also haben wir damals auch im German Center gemacht, viel Kultur reingebracht, dass das fördert alles. Ja, das ist ja auch heute so, die Wirtschaft sponsert Sportevente, Kulturevente und so weiter. Also da, und die Chinesen, das ist richtig, haben wirklich ein sehr, sehr hohes Interesse an Deutschland auch als Musikstandort, gerade aufgrund dieser bekannten Komponisten. Jetzt zum Beispiel Taizang hat so ein kleines deutsches Viertel nachgebaut, Rothenburg nennt sich das, also auch wirklich nachempfunden Rothenburg. Und eine dieser Geschäftsläden da ist die Beethoven Experience Center. Also wenn man da reingeht, im Grunde die ganze Story zu Beethoven, selbst wie er später, als er dann ertaubt ist, über Farben komponiert hat und so weiter. Also spannend, aber dass sie überhaupt sowas da machen, ja, das sagt eigentlich alles. Ja. Und auch wenn man mit Chinesen spricht, sie sind mindestens 10 bis 20 Mal besser informiert über Deutschland als jeder Deutsche über China. Ja, wenn ich mit einem Chinesen über deutsche Geschichte rede und auf einmal erzählt er mir Details aus der Weimarer Republik, dann fragt man sich schon, wie viel weiß ich eigentlich über die Kaiserreiche oder Sonstiges in China. Ja, das ist dann manchmal schon auch unangenehm.
Woher kommt das? Aus deren Schulbildung oder Universität oder ist es einfach allgemein?
Also ich sag mal, wie gesagt, weil Deutschland dieses gute Image hat, dass sich die Leute dann auch wirklich weiter darüber informieren. Auch Fußball, die deutsche Nationalmannschaft, super beliebt in China. Wir hatten 2014 im German Center Shanghai das Finale von der WM in Brasilien live gezeigt. Und da war tatsächlich der offizielle chinesische Fanclub der deutschen Nationalmannschaft. Das muss man sich mal überlegen. Chinesen, die ein anderes Land unterstützen. Da kamen wirklich 30, 40 Chinesen in deutschen Trikots, haben deutsche Fangesänge angestimmt. Und nachdem wir Weltmeister geworden sind, wurden die vom chinesischen Fernsehen interviewt. Und der Chef von dem Fans, der stand wirklich mit Tränen bei dem Interview und hat gesagt, 20 Jahre muss sie auf den Titel warten, sagt er über die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Mhm. Ich dachte, also das ist, ja, da merkt man halt dieses wirklich große Interesse an Deutschland. Ja. Deswegen wäre schon schön, wenn da Deutschland sich auch wieder so positioniert, wie es China verdient hat. Ja.
Abschließend, was würdest du jungen deutschen Unternehmern raten, die heute nach China blicken? Lohnt sich der Schritt jetzt noch oder erst recht? Und wie fängt man am besten an?
Also erstmal zumindest würde ich mal ganz allgemein sagen, man kommt an China nicht vorbei. Also selbst wenn man da vielleicht wirtschaftlich nicht vorhat, jetzt eine Firma aufzumachen, aber es zumindest mal gesehen zu haben, weil das ist die nächste Volkswirtschaft Nummer eins. Ja, das ist eine Frage der Zeit. Es ist jetzt schon sowieso militärische Superpower, ist Nummer eins in Asien, weltweit Nummer zwei und ja, irgendwann wird China den USA auch da den Rang ablaufen, das ist sicher. Also erstmal überhaupt zu wissen, wer ist China und was passiert da, ist insgesamt gut, auch wenn man später mit China nichts zu tun hat, aber so wie viele früher auch in die USA gereist sind, wollten sehen, hier Land der unbegrenzten Möglichkeiten, so gilt das dann auch für China. Also ich sag mal, das Spielfeld hat sich ein bisschen geändert. Natürlich, als ich angefangen habe in China, sind die deutschen Unternehmen mit Know-how und Produkten nach China gekommen, die die Chinesen nicht hatten. Jetzt ist es ein ganz anderer Wettbewerb mittlerweile. Alle deutschen Firmen in China konkurrieren eigentlich nur noch mit chinesischen Unternehmen. Das war vor 20 Jahren komplett anders. Da haben sie mit anderen Deutschen konkurriert oder anderen Ausländern. Die chinesischen Unternehmen haben alle aufgeholt und in vielen Bereichen sogar überholt. Ja, also man muss dann jetzt als Unternehmer gucken, wie man sich positioniert. Also im Grunde würde ich mir als Unternehmer zwei Fragen stellen, wenn ich jetzt überlege nach China. Die erste Frage wäre, macht irgendein Chinese schon mein Produkt in dieser Form gleichwertig von der Qualität her? Und wie ist der Preisunterschied zu meinem Produkt? Wenn ich die beiden Fragen schon nicht positiv für mich beantworten kann, dann wird es schwierig, das ist sicher. Trotzdem ist das Potenzial für Zusammenarbeit groß. Es hat sich nur geändert, die Konstellation. Ja? Zum Beispiel, ich war jetzt unter anderem auf der Reise in Hebei in einem der größten und modernsten Stahlwerke in China. Auch sehr spannend, also wirklich smart Factory, da arbeiten kaum noch Leute, alles Industrie 4.0 vernetzt und so weiter. Und die machen so viel Stahl, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man das sieht. Aber sie haben halt auch gesagt, sie kriegen es zum Beispiel noch nicht hin, so gutes Stahl zu machen wie die Deutschen zum Beispiel. Das war für mich wieder auch so ein Punkt, ja, da sieht man doch noch deutsches Know-how für bestimmte Sachen, was einfach gut ist. Aber halt die Chinesen, die dann das auch hochskalieren können. Ja. Mittlerweile haben die chinesischen Firmen die Finanzpower. Die können halt mit deutschem Know-how, wenn man das eine gute Mischung draus macht, da gibt es sicherlich viel, viel Potenzial. Also von daher hängt immer davon ab, aus welcher Branche, welchem Bereich man kommt. Aber es gibt nach wie vor genug Möglichkeiten für die Zusammenarbeit. Und die eigentliche Frage ist ja, springt Deutschland auf den China-Zug auf? Ja oder nein? Also weil der Zug fährt und der hält auch nicht an, der fährt weiter. Und wer nicht aufspringt, der fällt dann irgendwo hinten runter. Weil das ist für viele westliche Industrienationen nach wie vor auch noch schwer zu verdauen, dass China auf einmal auf der Überholspur vorbeizieht. Ja? Und manche sitzen dann beleidigt auf ihrem Thron und sagen, das kann gar nicht sein oder wieso, weshalb, warum. Andere erkennen oder passen sich der Situation an und da hält China halt immer beide Hände hin. Ja, dann hat man die Chance, zusammenzuarbeiten. Wenn man nur dagegen schießt, ist man irgendwann ganz weg. Also das kann ich Deutschland auch nur dringendst raten, da voll auf Kooperation zu setzen. Alle anderen Themen, auch schwierige Themen, kann man mit Chinesen immer besprechen, am besten aber auf Augenhöhe, aus einer Position der Stärke heraus. Und dann sage ich mal auch nicht alles in der Weltöffentlichkeit, wo dann, weiß ich nicht, der chinesische Außenminister mal in eine Senke gestellt wird. Ja, das ist ja alles nicht zielführend, sondern dann mal irgendwo im Hinterzimmer einschließen, Schlüssel wegwerfen und die Sachen ausdiskutieren. Kann man alles mit Chinesen besprechen, wenn man meint, man muss diese Werte irgendwie noch darüber bringen. Aber wie gesagt, die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Es ist nur die Frage, wie man sich jetzt als Deutschland oder andere europäische, westliche Länder da positioniert und die Chance nutzt, die China uns auch bietet. Und das, wie gesagt, sehe ich jedes Mal, wenn ich in China bin.
Ja, das war der Dialog China-Deutschland, Deutschland-China. Matthias Müller, ein Wirtschaftsfachmann, Unternehmer, der alle gerne auch nach China bringen möchte, damit man mal mit eigenen Augen sieht, was da wirklich los ist, anstatt die Zeitung zu lesen. Ganz herzlichen Dank, dass du Gast der Sendung warst.
Sehr gerne. Danke auch.